Thorsten begrüßt heute Professor Dr. Dennis Herhausen. Derzeit leitet Dennis das Marketing Department an der Universität Amsterdam, wo er den Lehrstuhl für Digital Marketing and Analytics innehat. Im August 2026 wird er als Professor für Marketing Management und Direktor des Instituts für Marketing und Customer Insight an die Universität St. Gallen wechseln. Vor seiner akademischen Laufbahn war Dennis als International Marketing Manager beim deutschen Lebensmittelhersteller sowie als Berater im Bereich Sales und Marketing tätig. In Forschung, Lehre und Executive Education beschäftigt er sich insbesondere mit den Themen AI-Driven Marketing, digitale Kommunikation und Customer Experience Management. Darüber hinaus engagiert er sich intensiv in der Zusammenarbeit mit Unternehmen als Berater und als Referent in firmeninternen Seminaren. Dennis ist verheiratet und stolzer Vater zweier Kinder. Er ist sowohl begeisterter Berg- als auch Wassersportler. So war er in einem früheren Leben Rettungsschwimmer. Dennis, ich freue mich außerordentlich, dass wir hier heute zusammenkommen zu unserem Podcast. Ich starte mit unserer üblichen Einstiegsfrage. Hast du eine Lieblingsmarke?
Sehr gerne, Thorsten. Meine Lieblingsmarke ist und bleibt Mammut. Seitdem ich damals in die Schweiz gekommen bin, verbinde ich Mammut eben mit Bergsport, mit diesem Erlebnis Schweiz. Auch wenn ich jetzt nicht alles, was in den letzten 10 Jahren gemacht wurde, noch toll finde von Mammut, bleibt diese Begeisterung bei mir einfach da.
Gleich die Anschlussfrage. Hast du auch ein Lieblingsprodukt?
Auch das habe ich. Nicht von Mammut, sondern den Essex Gel Nimbus. Einfach den besten Laufschuh, den es gibt. Seit 20 Jahren, wann immer ich versucht habe, ein anderes Produkt zu nutzen, habe ich es bereut.
Du bist ja, wie ich auch, Marketingprofessor. Und wir können uns ja nicht davon freimachen, dass wir manchmal auch als gewöhnliche Kunden in der Welt unterwegs sind. Kannst du dich an irgendeinen Service-Failure erinnern, das dich so richtig geärgert hat?
Da gibt es viele, und zwar alle von der Deutschen Bahn. Als Kunde, der das Verkehrsmittel Bahn einfach toll findet und wann immer möglich nutzt, kann ich es einfach nicht verstehen, wie es die Deutsche Bahn nicht schafft, was andere Länder schaffen. Nämlich einfach normalen Service zu bieten.
Ja, umso besser, dass du jetzt wieder in die Schweiz zurückkommst. Da klappt das ja mit der SBB erwiesenermaßen hervorragend. Ich hätte da einfach mal eine Interessenfrage. Wie sieht's denn mit der Bahn in den Niederlanden aus?
Gibt's das eine Nadelöhr? Das ist Amsterdam und Den Haag, meine Strecke. Der Rest klappt super. Meine Strecke, durchwachsen.
Also du hast ein klares Ranking. Ja? Nummer 1 Schweiz, Nummer 2 die Niederlande und
mit gebürtigem Abstand die Nummer 3 Deutschland, genau.
Gibt es einen Leitspruch, der dich und dein Leben prägt?
Den gibt es, ist aber jetzt nicht nur Marketing, sondern Chegate aos bons seres und deles. Das ist portugiesisch, bestimmt komplett falsch ausgesprochen. Bedeutet aber, halte dich an die Guten, dann wirst du einer von ihnen sein. Das bedeutet für mich, dass ich mich gerne mit interessanten, starken Persönlichkeiten umgebe, von denen ich etwas lernen kann.
Gibt es eine Persönlichkeit, die so gut ist, die du noch nicht getroffen hast, die du gerne mal treffen würdest?
Die gibt es. Das ist jetzt mehr Design als Marketing, aber irgendwie auch ganz stark Marketing. Nämlich Dieter Rams. Da ich ja auf schöne Produkte stehe, finde ich, dass das, was er gemacht hat für Braun, seiner Gebote des guten Designs, haben mir nicht nur Apple den Blueprint gegeben, sondern einfach Produkte erschaffen, für die ich gerne Marketing machen würde. Es ist der Braun-Plattenspieler, das Braun-Radio, jegliche Braun-Küchengeräte. Ich merke einfach, ich umgebe mich gerne mit diesen Produkten.
Wunderbar. Dennis, gibt es ein Lieblingsbuch von dir, was du empfehlen würdest?
Gibt das Buch Salz, Fett, Säure, Hitze. Und es geht wiederum um die Substanz. Ich bin neben allem anderen auch leidenschaftlicher Hobbykoch. Und mit den richtigen Zutaten, der richtigen Kombination der Grundlagen kann man eben Tolles erschaffen. Und das hat mein eigenes Kochen verändert und auch verbessert.
Jetzt fragt der Nichtkoch, ist das ein Kochbuch oder ist das mehr Basiswissen?
Das ist eigentlich ein Basiswissen, das aber kaum einer hat. Die Rezepte sind das eine, Worum es eigentlich geht in diesem Buch, ist, wie man eben diese vier Grundlagen des Kochens, Salz, Fett, Säure, Hitze, kombiniert, um eben gute Gerichte zu schaffen. Klingt simpel, ist aber doch etwas komplexer und ein wirklicher Augenöffner.
Nur nochmal nachgefragt, da sind Rezepte drin, ja?
Da sind auch Rezepte drin, ist aber nicht so spannend wie so die grundlegenden Strategien.
Hast du Vorlieben, wenn es um Musik geht?
Soweit ich meine Vorlieben noch ausleben kann, was schwierig ist bei zwei kleinen Kindern. Das heißt, mein Musikgeschmack wird auch gerade quasi aufgezwungen. Holländische Kinderlieder. Wenn ich bestimmen kann und meine Kinder dabei sind, immer Jan Delay. Weil einer der wichtigsten Künstler meiner Generation, tolle deutsche Texte, viel Licht, ganz wenig Schatten, gar kein Mittelmaß. Und meine Kinder und ich, 5 und 6, wir können alle zusammen mitsingen.
Jan Delay ist ja vor allem auch live eine Macht. Einfach sensationell.
Also es ist auch der Künstler, den ich am häufigsten live gesehen habe. Und das wird so auch seinen Einfluss auf meine Antwort gehabt haben.
Wie sieht's denn bei dir mit dem Shoppen aus? Gehst du gerne einkaufen?
Ich gehe grundsätzlich gerne einkaufen, solange ich das nicht alleine tue. Ich vertraue dem Geschmack meiner Frau mehr als meinem eigenen Geschmack und ausreichend Pausen für Kaffee und Verpflegung da sind.
Dann kann ich mir meine Anschlussfrage ersparen. Ich stelle sie trotzdem. Lieber online oder lieber offline?
Offline anprobieren, online gegebenenfalls bestellen. Also klar, Multichannel.
Wirklich?
Wirklich.
Du bist also auch ein Totengräber des stationären Einzelhandels.
Man könnte auch sagen, ich gehöre zu denen, die die Stadt Den Haag am Leben erhalten.
Dennis, ich habe jetzt die große Freude, in unser Thema einzuleiten. Und ich möchte mit dir über Direct-to-Consumer-Agents sprechen. Es gibt ja Zahlen, die uns sagen, dass inzwischen mehr Content von KI produziert wird, denn von Menschen. Und wir haben ja auch diesen wunderbaren Begriff, den wir auch hier in diesem Podcast schon mehrmals aus den unterschiedlichsten Richtungen diskutiert haben. AI-Slope. Und auf der anderen Seite, immer mehr Menschen nutzen KI, um simpelste Fragen zu klären. Wissensfragen, aber eben natürlich auch Fragen, wenn es ums Kaufverhalten geht. In diesem Zusammenhang, so meine Beobachtung, hat in den letzten Monaten, würde ich fast sagen, dieser Begriff Direct-to-Consumer-Agent an Bedeutung gewonnen. Mir ist nicht ganz klar, was wir darunter alles subsumieren. Ist ein Chatbot auf irgendeiner Shopping-Page, mit dem ich in Interaktion trete, bei dem ich mich eventuell auch beschweren kann, ist das schon so ein D2C-Agent oder müssen wir da weiterdenken, dass wir tatsächlich Agents konstruieren, als Konsumenten zusammenbauen, denen wir dann eine Kaufentscheidung überlassen, also zum Beispiel dem Travel-Agent, dem wir nur noch mitteilen, vielleicht müssen wir nicht mal das mehr dem mitteilen, wo man gerne in 2 Wochen hinfahren würde und dann kümmert der sich um alles. Also meine Frage an dich als den wahren Experten zu dem Thema Direct-to-Consumer-Agents, was ist das eigentlich? Und die Anschlussfrage natürlich, wo stehen wir mit diesem Thema momentan?
Für mich ist die Perspektive, die ich für dieses Thema Direct-to-Consumer-Agents habe, die Customer Journey und ob eben Funktionen in der Customer Journey von AI, KI übernommen werden. Das bedeutet eben nicht mehr Suche des Kunden selber, sondern die KI übernimmt die Suche. Oder eben Kauf nicht mehr selber, sondern Kauf übernimmt die KI. Das heißt, auch der Chatbot kann schon als Direct-to-Consumer-Agent agieren, dann eben zurzeit meistens nur bei der Suche. Wenn man aber in die Zukunft schaut, sich bestimmte Routinekäufe anschaut, ist es sehr wahrscheinlich, dass eben auch die eigentliche Kaufentscheidung und die Kaufabwicklung dann in Zukunft eben von der KI übernommen wird.
Du sagst jetzt Zukunft. Wo würdest du sagen, stehen wir jetzt, wenn man das überhaupt beziffern kann? Also was nutzen Konsumentinnen und Konsumenten heutzutage schon an Funktionen von solchen Direct-to-Consumer-Agents?
Da muss man auch schauen, welche Konsumenten oder welche Kunden schaut man sich an. Es gibt die, die eben technologisch sehr weit sind, die KI-Agenten schon für die gesamte Customer Journey nutzen. Die Technologie ist da. Die breite Masse, zu der ich mich auch zählen würde, sind dann noch vorsichtig, suchen über den KI-Agenten. lassen sich die Optionen vorfiltern durch den KI-Agenten, aber schauen eben selber noch drüber und tätigen dann zumindest den Kaufabschluss häufig noch selbst. Aber das verändert sich.
Kann man sagen, dass es unterschiedliche Typen von Direct-to-Consumer-Agents gibt? Lass mich das noch kurz ausführen. Wenn ich auf Amazon gehe, dort tritt mir ein Agent gegenüber, den ich einfach nutze. Der berühmte Rufus, dem ich schlichtweg sagen kann, ich brauche meine Sportschuhe und meine Knie sind nicht mehr ganz so gut. Hast du da eine Empfehlung? Das ist, glaube ich, so die eine Welt. Die andere Welt ist aber, die vielleicht sogar relevanter ist, dass Konsumentinnen und Konsumenten recht autark AI nutzen, sagen wir ChatGPT oder Perplexity oder was immer, und ihre Fragen stellen, suchen und natürlich Empfehlungen aufnehmen und mit denen weiterarbeiten. Wie schätzt du die Lage ein?
Für mich wird dieser neue Kanal des D2CA aus drei Agententypen bestehen. Die beiden, die du schon genannt hast, eben diese Plattformagenten, Amazons Rufus, was jetzt Alexa heißt oder mit Alexa integriert ist, eine ChatGPT-Integration von Walmart. Das bedeutet, dass der Agent für das Unternehmen arbeitet. Es wird gefiltert, es wird gerankt, es gibt uns die Empfehlungen, aber vom Unternehmen. Das zweite, ich nenne es gerne die Herausforderer-Agenten. Das sind Perplexity by ChatGPT, genutzt von uns als Konsumenten, die eben dann aufgrund unserer Fragen, aufgrund unserer Nutzerprofile eben für uns suchen. Die dritte Form, und das könnte vielleicht die wichtigste werden aus meiner Sicht, sind die persönlichen Agenten. Dass ich mir eben wirklich einen eigenen Agenten programmiere, mit dem die Informationen teile, die ich teilen möchte, und dieser Agent dann eben für mich, vielleicht sogar lokal auf meinem Computer, für mich arbeitet, für mich Kaufentscheidungen fällt, ohne dass eben Unternehmen wie Amazon, Walmart oder andere dort einen Einfluss haben, aber auch ohne dass die Provider der Software, der LMMs, Perplexity, OpenAI, einen Einfluss auf diese Empfehlung, auf die Kaufentscheidung meines eigenen persönlichen Agenten haben werden.
Stand heute ist dieser dritte Typ aber weitgehend noch Science Fiction, oder?
Naja, OpenClaw ist ja, sag ich mal, ein Tool, das es erlaubt, diesen Agenten oder uns erlauben wir, diesen Agenten für uns zu bilden. Das wird viel gemacht. Ganz viele, auch Unternehmen, probieren das aus, testen. Es ist weitestgehend noch in so einer Experimentalphase. Es gibt neue Entwicklungen, sichere Agenten. Und für mich ist es eine Frage der Zeit, bis die eben wirklich in die freie Wildbahn, das heißt in die wirkliche Kaufsituation losgelassen werden.
Wenn wir an den berühmten Innovationszyklus denken, die Pioniere sind damit im Moment beschäftigt noch. Die Early Majority ist da noch nicht so ganz dabei.
Genau, die Early Majority ist, glaube ich, noch nicht ganz dabei. Schaut man sich aber an, wie schnell die Entwicklungen sind und vor allen Dingen, wie schnell und exponentiell die Nutzung der Technologien ist. Wenn man sich überlegt, wie schnell sich LLMs, ChatGPT durchgesetzt haben, glaube ich, dass sobald die Leitplanken definiert sind, diese Agenten sicherer sind, dass es zu einem explosionsartigen Nutzen kommt und eben dieser Agententyp dann wichtig wird für Unternehmen, weil das eben dann der Kunde oder der Agent als Kunde ist, mit dem sie interagieren müssen.
Bei deinem zweiten Typ, also Konsumentinnen und Konsumenten nutzen AI, wie zum Beispiel ChatGPT, um zu suchen, um Empfehlungen zu erhalten. Da sind wir sicherlich schon über dem Stadium hinweg, Early Majority, sondern wahrscheinlich schon auf dem Scheitel der Kurve. Allerdings habe ich den Eindruck, da gibt es jetzt durchaus auch schon erste Rückschläge. ChatGPT hatte ja vorgesehen, dass man In-App-Käufe quasi machen kann bei ChatGPT und das wurde ja kürzlich abgeblasen. Wie ordnest du das ein?
Ich glaube, es zeigt zum einen, dass eben die Akzeptanz, ChatGPT meine Kreditkarte, meine Autorisierung zu geben, Käufe mich zu tätigen, noch nicht da ist. Suchempfehlung ja, Käufe nicht. Das heißt, es ist zumindest für einen Großteil der Kunden noch zu früh. Und auch Händler haben ja gesagt, dass die Features, die angeboten wurden, so gut wie nicht genutzt wurden. Auf der anderen Seite, es wurde diese Funktionalität abgeschaltet, aber andererseits wurden eben die Kooperationen mit Anbietern ausgebaut und eben so Platz für eben diese anderen Arten der Agenten geschaffen. Vielleicht noch einmal kurz zur derzeitigen Relevanz von diesen Agenten. Es gibt ja diesen sehr schönen Fall Perplexity gegen Amazon. Das ist so ein bisschen der Lackmustest, welcher Typ des Agenten sich wahrscheinlich durchsetzen wird. Amazon versucht eben Perplexity's Zugang zu blockieren. Zunächst wurde das vom Bundesgerichtshof in den USA stattgegeben, kein Zugang. Dann hat das Berufungsgericht die Sperre vorläufig aufgehoben. Und ich glaube, da gibt es diese große Plattformfrage, wem gehören denn eigentlich diese KI-Agenten? Den Plattformen wie Amazon, denen die KI-Assistenten bereitstellen, die eben Perplexity oder OpenAI oder eben doch unabhängig dem Kunden.
Die Zukunft ist klar. Direct-to-Consumer-Agents spielen jetzt schon und werden in Zukunft eine noch größere Rolle im Kaufentscheidungsprozess spielen. Was heißt das jetzt für Unternehmen? Müssen sie sich jetzt nur noch auf die Agenten konzentrieren oder sollte man sich auch noch weiterhin mit Menschen beschäftigen?
Für Unternehmen bedeutet das, für Marken insbesondere, dass es eben zwei Arten von Audiences gibt. Es gibt eben die Menschen und es gibt deren KI-Agenten. Im Rahmen meiner eigenen Forschung habe ich mich damit beschäftigt, was bedeutet das eigentlich? Was wollen Menschen? Was wollen KI-Agenten? Auf der einen Seite, Menschen wollen Komplexitätsreduktion, emotionale Verankerung, eine Identität von Marken. Auf der anderen Seite, KI-Agenten wollen Vergleichbarkeit der Angebote, die faktische Verifizierung von den Dingen, die Unternehmen Marken behaupten und eben klare Use Cases für das Angebot. Das Überraschende ist, hinter diesen Prinzipien, wie man diese bedient, ist genau dasselbe. Man braucht eben Fokus, Konsistenz, klare Signale. Das heißt, eine klare Positionierung hin zu den Kundenbedürfnissen, die auch von den KI-Agenten abgefragt werden und auch die klare Positionierung gegen den Wettbewerb sind eben für beide KI-Agenten und deren Kunden nach wie vor wichtig.
Dennis, eine Grundsatzfrage. Der KI-Agent, reagiert der anders als der Mensch auf das, was wir so im Marketing treiben?
Diese KI-Agenten reagieren ganz anders auf Marketing wie Menschen. Da gibt es erste Studien zu, unter anderem eben auch von meinem zukünftigen Kollegen Reto Hofstetter und mir, wo wir finden, dass Agenten auf Persuasion-Techniken, also Techniken, um den Kunden zu überreden, ganz anders reagieren als Menschen. Die meisten wirken nicht. Viele, die zu aggressiv sind, wirken sogar negativ. Wenn sie wirken, dann nicht in jedem Modell. Und es gibt ganz wenige Marketing-Taktiken, von denen wir wissen, dass sie bei Menschen funktionieren, die eben auch bei Maschinen funktionieren. Dazu gehört zum Beispiel Social Proof. Wenn etwas ein Bestseller ist, wirkt es auch bei der Maschine. Ratings wirken auch. Alles andere, entweder kein Effekt, sogar negative Effekte, oder eben Effekte, die nicht einheitlich sind.
Was sind denn die entscheidenden Faktoren, um mit KI-Agenten gut ins Geschäft zu kommen?
Um einen KI-Agenten für sich, fürs eigene Angebot zu gewinnen, müssen so drei Stufen durchlaufen werden. Das erste ist die Inclusion, zweite ist das Ranking, das dritte ist das Default. Was bedeutet das jetzt? Inclusion bedeutet, dass man überhaupt als relevant wahrgenommen wird. Dafür braucht es Use Cases. Also das eigene Angebot nicht einfach als Laufschuh positionieren, sondern beispielsweise Laufschuh für einen Marathon auf Asphalt. Genau so wird vom Kunden über den KI-Agenten nach einem Laufschuh gesucht. Das zweite ist Ranking. Das bedeutet, es gibt ja nicht nur einen Schuh, es gibt ja verschiedene Schuhhersteller, die ihren Schuh versuchen zu positionieren. Und dann muss man die Funktionalität des eigenen Angebots so aufarbeiten, dass es vergleichbar wird. Und dass man eben in relevanten Dimensionen dem Wettbewerb überlegen ist. Weil KI-Agenten emotionslos, rein funktional die verschiedenen Angebote vergleichen. Drittens ist dieses Default. Auch KI-Agenten sind faul. Wenn sie einmal verstanden haben, das ist der beste Laufschuh für eine bestimmte Situation, wird es wieder und wieder vorgeschlagen. Das heißt, es braucht Konsistenz und eben diese klare Positionierung auf relevanten Vorteilen über die Zeit.
Ich verstehe schon, der Einstieg, wie du sagst, ist Inclusion, ist über Use Cases. Das ist ja grundsätzlich eine spannende Diskussion. Also wenn ich das jetzt mal interpretiere, heißt das, ich nehme Verwendungssituationen, Gelegenheiten, in denen Produkte genutzt werden können. Ist das tatsächlich der Zugang?
Genau, das ist der Zugang, weil diese Verwendungssituation ist das, was du nutzen wirst, um nach einem Produkt zu suchen. Du wirst nicht sagen, du hättest gerne einen Laufschuh, sondern du wirst wahrscheinlich sagen oder fragen, welchen Laufschuh du für welche Art von Lauf brauchst. Und genau dieser Use Case, der eben nachgefragt wird, muss durch die Daten des Herstellers abgebildet werden.
Und im Kern heißt das, wie muss ich meine Informationen aufbereiten? Der Abfrager, die Abfragerin sagt, ich habe hier ein Problem, ich habe hier ein Bedürfnis, welches auch immer. Da kann eine auch hinschreiben, mit welchen Marken kann ich meinen Freundeskreis am besten beeindrucken. Und wie Muss ich jetzt meine Informationen strukturieren, dass ich tatsächlich vorne dabei bin?
So strukturieren, dass eben eine LLM, wo eben die Agenten darauf basieren, dich verstehen. Das bedeutet klar strukturiert, objektiv, möglichst mit Referenzen und Validierung von Dritten. Das heißt, wenn du sagst, dein Schuh ist der mit der besten Dämpfung, sucht der Agent automatisch nach Signalen, die von außen kommen, eben von Testberichten, unabhängigen Testberichten oder eben Customer Reviews von Kundenmeinungen, die das eben bestätigen. Gibt es da eine Diskrepanz, wirst du nicht als der Schuh für die beste Dämpfung wahrgenommen. Das heißt, die Signale oder die Features, die du selber sendest, müssen validiert werden.
Das ist so eine schöne Renaissance des guten alten USPs, Klammer auf, wie er ganz, ganz früher auch wirklich gemeint war, Klammer zu, dass wir hingehen und sagen, ja, wir haben hier ein Feature in einem Produkt, das kann das. Und weil es das kann, wird es dir, lieber Mensch, irgendwann mal besser gehen.
Die Logik dahinter ist, es gibt das Feature, dann gibt es das Benefit, was du davon hast. Und dann schaut der Agent aber auch nach dem Result. Das heißt, führt dieses Benefit wirklich zu etwas und wird das bestätigt von unabhängig Dritten?
Heißt das weiter, wenn wir jetzt so an Markenführung denken, wir hören jetzt ganz auf damit, Traumwelten zu kreieren, Identitäten aufzubauen, uns Gedanken über Markenpersönlichkeiten zu machen. Lassen wir das jetzt mal lieber alles sein. Und back to the roots, USP, wie es früher war?
Nein, das bedeutet kein Entweder-Oder, sondern ein ganz klares Auch. Auf der einen Seite muss man gefunden werden, muss von dem Agenten nicht nur gefunden werden, sondern auch empfohlen werden. Auf der anderen Seite müssen wir als Kunden diese Empfehlung aber auch mögen. Die Formel heißt lovable to humans and visible to machines. Das heißt, Marketing, Branding für die Maschine machen, aber den Kunden, der ja immer noch die Entscheidung trifft, nicht vergessen. Und deswegen eine Love-Brand für Menschen und ihre Agenten werden.
Solange die Typen 1 und 2 noch so richtig schön im Spiel sind, hat der Mensch durchaus noch eine ganz wichtige Rolle. Aber je mehr Typ 3 ins Spiel kommt, wird das sachliche Argument, das gut verifizierbar ist, noch bedeutender werden. Wenn der Agent von A bis Z den Kaufentscheidungsprozess abwickelt.
Genau. Je stärker der Agent den Entscheidungsprozess oder den Kaufprozess übernimmt, desto wichtiger ist es eben. Als gute Marke sollte man versuchen, trotzdem beide anzugehen. Das heißt, schon die Emotionen aufbauen, schon langfristig eine starke Marke aufbauen, weil das eben auch sich in den Trainingsdaten dieser Agenten widerspiegelt. Auf der anderen Seite aber auch schauen, dass man eben keine leeren Versprechen hat, sondern die Versprechen einhält und sowas wie den Social Proof der eigenen Versprechen bekommt.
Ja, ich nehme mal als Fazit mit, die Welt wird besser durch künstliche Intelligenz, obwohl man ja eigentlich mit der Gegenthese normalerweise unterwegs ist als Mensch.
Diesem Fazit schließe ich mich komplett an. Solange wir als Konsumenten, als Menschen die Kontrolle über die KI-Agenten behalten.
Was unterscheidet eigentlich einen guten Direct-to-Consumer-Agenten von einem schlechten?
Das ist eine sehr gute Frage, die jetzt gerade so langsam beantwortet wird von verschiedenen Studien, die alle so konvergieren bei dem, was rauskommt. Es war eigentlich lange so die vorherrschende Meinung, es kommt auf das Modell an. Das heißt eben neueste Version von ChatGPT, das neueste Modell von Perplexity. Interessant ist, es ist gar nicht so wichtig. Man sieht natürlich gewisse Vorteile, wenn neuere Modelle, bessere Modelle genutzt werden. Aber was viel wichtiger ist, ist eben die Datengrundlage. Das heißt, gute, hervorragende Modelle können aus schlechten Daten nicht viel rausholen. Auf der anderen Seite, wenn man gute, gut strukturierte, vollständige Daten zur Verfügung stellt, dann reicht es eben auch für ein, sag mal, mittelmäßiges Modell für gute Ergebnisse. Das bedeutet, dass im Umkehrschluss, dass wenn man eben als Unternehmen von diesen Agenten berücksichtigt werden möchte und eine gute Positionierung haben möchte, kommt es wirklich auf diese Datenqualität an. Nach außen hin für die Agenten, aber natürlich auch, wenn man KI-Agenten oder KI ganz allgemein im Unternehmen intern zum Einsatz bringen muss. Also zunächst Hausaufgaben machen, Produktdaten aufräumen, Unternehmensdaten aufräumen und dann die Modelle laufen lassen und dann kommt es auch zu guten Ergebnissen.
Der Einsatz von KI hat ja zwei Seiten. Mein Eindruck ist, der Mensch als Individuum tut sich leichter beim Einsatz von solchen KI-Agenten, als es für Unternehmen, für Organisationen gilt. Gibt es dafür einen Grund?
Also diesen Eindruck habe ich auch und der wird auch unterstützt. Die Agenten zu bauen ist relativ einfach. Die Agenten einzusetzen, da kommt es eben auf die Situation an und auf die Ziele. Unternehmenssituationen sind häufig komplex, sehr viele Einzelschritte, Prozesse, die ineinander greifen und diese Komplexität muss abgebildet werden. Agenten aus Kundensicht, der eine Kaufentscheidung übernehmen soll, es ist relativ einfach und simpel im Vergleich zum Unternehmen. Da gibt es eine schöne Studie zu, die heißt Agents of Chaos. Dort wurden eben KI-Agenten autonom in eine Unternehmensumgebung losgelassen. Was war das Ergebnis? Daten wurden gelöscht, sensible Informationen wurden exponiert. In a nutshell, es hat nicht funktioniert. Warum? Das Ganze basiert auf einem simplen Mathematikproblem, und zwar die Genauigkeit von diesen Agenten. Die sind relativ genau. Das heißt, jeder Schritt wird mit einer Genauigkeit von 99,5% auch erfüllt, richtig erfüllt. Das bedeutet, wenn man eben 10 Schritte hat, in so einer Kaufentscheidung hat man zu 99% die richtige Entscheidung oder die richtige Empfehlung. In einer Unternehmenssituation sind diese Prozesse sehr komplex. Da gibt es halt eben 100 Schritte und nicht 10 Schritte. Summiert man das auf, eben diese 99,5% bei 100 Schritten, ist man bei 60% Genauigkeit und hat damit ein großes Problem. Und eben diese komplexen Situationen können die derzeitigen Agenten noch nicht so gut lösen, wie die Probleme, für die sie eben aus Konsumentensicht eingesetzt werden.
Spielt da nicht auch die Präsenz des Menschen eine Rolle?
Genau, weil die Kontrolle noch da sein muss. Die Ungenauigkeit summiert sich auf. Wir als Konsumenten schauen natürlich über die Kaufentscheidung. Durch dieses Monitoring wird der Algorithmus auch besser. Am Unternehmen ist der Monitoring-Aufwand teilweise höher als der Aufwand, die gleichen Prozesse ohne KI abzuarbeiten. Zeigt sich hier auch so schön. Es gibt jetzt verschiedene Studien, beispielsweise eine relativ aktuelle von Deloitte, dass eben nur 10% Unternehmen irgendeinen signifikanten Return of Investment für ihr Investment in KI-Agenten erzielen können.
Dennis, jeder kennt den Gartner Cycle. Wo ordnest du unsere Direct-to-Consumer-Agenten hier ein?
Für mich, diese Direct-to-Consumer-Agenten sind ein klassischer Fall von Amara's Law, was bedeutet, kurzfristig komplett überschätzt. Alle erwarten, dass sich jetzt alles ändern wird. Das wird es nicht. Die Akzeptanz ist nicht da. Die Technologie braucht noch Leitplanken. Aber dann langfristig wird dieses Thema, glaube ich, immer noch unterschätzt, weil die Technologie wird sich rasant entwickeln. Die Leitplanken wird es geben. Die Akzeptanz wird kommen, weil der Mehrwert da ist. Und langfristig, glaube ich, erwarten wir hier ein großes Shift des Marketing, was nicht bedeutet, nur noch Agenten, aber eben die Agenten gleichberechtigt zu den menschlichen Konsumenten.
Das war's für heute. Direct-to-Consumer Agents sind schon lange keine Science-Fiction mehr, sondern harte Marktrealität. Sie fassen Informationen zusammen, sprechen Empfehlungen aus und wickeln für gewisse Zielgruppen sogar schon den kompletten Kaufprozess ab. Welche Typen von Direct-to-Consumer-Agents sind zu unterscheiden? Welche Relevanz besitzen diese Typen? Wie lassen sich diese Agenten von Marken und Produkten überzeugen? Welche Rolle spielt der Mensch zukünftig noch im Kaufentscheidungsprozess? Warum tun sich Unternehmen mit dem Einsatz von Direct-to-Consumer-Agents schwerer als Individuen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Dennis und Thorsten, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheit mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!